Das Erste, was ich immer tue, wenn ich in Gemeinden ankomme und ich muss da predigen, das Erste, was ich immer tue, ist, okay, wo ist die Bühne? Ist da überhaupt eine Bühne? Wo ist dieses Ding? In Englisch nennen wir das ein Pulpit. Ist das genau dasselbe hier auch? Pult. Wir sind Pulpit. Pult, okay. Und dann finde ich raus, wie ich hochkommen kann. Und wenn das alles erledigt ist, dann kann ich mich ausruhen. Dann, als ich ein Kind war, ich war 6 Jahre alt, ich hatte Kinderlähmung gekriegt. Kennt ihr noch Kinderlähmung? Wahrscheinlich die Älteren, die Grauen hier, kennen diese Zeit 1950, 60. Überall in der Welt war eine große Pandemie von Kinderlähmung, Polio. Und ich hatte das gekriegt. Wie hatte ich das gekriegt? Ich stand am Zaun, das war in Troisdorf. Ich war in Deutschland geboren, Troisdorf, und dann in Siegburg gelebt. Und wir hatten so einen Zaun. Und ich stand da und ein kleines Mädchen kam vorbei. Und sie war am Kauen. Und die hat mich angeguckt und hat angefangen zu sprechen. Und ich habe gesagt, was kaust du? Sie hat gesagt, Kaugummi. Oh. Und dann hat sie gesagt, willst du was? Na klar, wer würde Nein sagen zu Kaugummi? Habe ich noch nie probiert. Und dann hat sie mir ein Stück aus dem Mund genommen. Und dann hat sie mir gegeben. Ich habe das gekaut. Ne? Yummy, lecker. Eine Woche später war ich krank. Keiner wusste warum. Dann mit dem Krankenhaus und die haben herausgefunden, ich habe Kinderlähmung. Und das kam von dieses kleine Mädchen. Und sie hatte keine Symptome. Aber sie hat das, wie sagen, sie war ein Carrier. Sie hat das getragen. Und ich war total gelähmt. Konnte meine Arme nicht bewegen, meine Beine nicht bewegen. Hast du schon mal diesen Film von ägyptischen Mummi gesehen, wie sie da einwickeln und so weiter? So sah ich aus im Krankenhaus. Da war so ein Gipsding, da haben sie mich reingesteckt und wer weiß, 9 Monate war ich im Krankenhaus. Und ich kann diese Zeit nicht mehr so gut, ich kann mich nicht sehr gut erinnern an diese Zeit. Aber die Ältesten in der Gemeinde kamen und haben gebetet. Und der Herr hat mich geheilt. Gott sei Dank und Gott gib Preis. Aber da war immer etwas, das nicht 100% war. Mein linkes Bein, als ich aufgewachsen bin, als ich mein Leben zu Jesus gegeben habe, habe ich immer gebetet, Herr, heil mich. Heil mich. Ich bin aufgewachsen, angefangen zu arbeiten in der Gemeinde und war mein Verlangen, dass der Herr mich total heilt. Herr, warum hast du mich nicht ganz geheilt? Warum hast du etwas, das, mit dem ich noch kämpfen muss, täglich? Sehr lange gebetet. Eines Tages war ich sehr, sehr traurig geworden. Ich habe wieder gebetet, Herr, warum heilst du mich nicht? Na, hat der Herr mir ein Wort gegeben. Sehr starkes Wort. Was er gesagt hat, Bill, lass meine Gnade genug für dich sein. Lass meine Gnade genug für mich sein. Denn in deiner Schwäche werde ich reinkommen und ich werde deine Stärke sein, hat er gesagt. Das ist die Bill George-Version von diesem Bibelvers. Aber ihr versteht das, ne? Das ist, was es bedeutet. Und Paulus hat genau dasselbe gesagt. Er hatte auch diesen Dorn. Und bitte, lass uns nicht da reingehen, was es war. Es war ein Problem, mit dem er jeden Tag kämpfte. Er ist auch zu dem Herrn gegangen. Herr, warum nimmst du dieses Ding nicht weg? Und der Herr hat gesagt, Paulus. Und ich denke, wie ich das sehe, Gott hat gesagt, Paulus, du bist ein starker Mann. Und du brauchst etwas, das dich abhängig von mir macht. Amen. Wir sind starke Männer. Leiter sind starke Männer. Und so, dass wir abhängig von Gott bleiben, gibt der Herr uns was, mit dem wir kämpfen müssen. Aber wir brauchen nicht kämpfen, sondern der Herr kämpft für uns. Der Herr ist unsere Stärke. Der Herr ist unsere Kraft. Der Herr ist deine Stärke. Der Herr ist deine Kraft. Ich weiß nicht, warum ich darüber heute Morgen spreche. Ja, wir sind noch heute Morgen. Wahrscheinlich ist da jemand hier, der am Kämpfen ist mit Krankheit. Und du bist zu dem Herrn gegangen. Du hast gebetet und gebetet und es sieht so aus, als ob der Herr dich nicht hört. Der Herr hat die Ohren nicht zu. Seine Augen sind nicht zu. Er sieht, was du durchgehst. Er hat ein Herz für dich, ein Herz von Barmherzigkeit. Aber Gottes Wege müssen erkannt werden. Gott ist nicht blind zu unseren Herausforderungen. Aber er sagt, diese Dinge, die du durchgehst, sind wichtig für dich. Weil ich möchte, dass du abhängig wirst von meiner Gnade. Die Gnade ist die Fähigkeit, die Gott uns gibt, morgens aufzustehen und weiterzumachen, Tag für Tag. Und so habe ich gelernt, wenn ich müde bin, wenn ich in Schmerzen bin, mich auf Gott zu verlassen. Ich bin überall in der Welt gereist, überall, über die letzten 40 Jahre. Und ich habe den Herrn dienen können. Und ja, es war nicht leicht. Aber ich habe es geschafft. Mit der Gnade Gottes. Und du kannst das auch in dein Leben. Wenn ich das machen kann, ich bin kein perfekter Mensch, dann kannst du das auch. Warum? Warum können wir das? Warum können wir das Unmögliche? Schau nicht deine Schwächen an, sondern schau Gott an. Und danke ihm, dass er für dich da ist. In deiner Schwäche ist er deine Kraft. Amen. Ist das gut für dich zu hören? Ich glaube, jemand braucht das. Und ich brauche es jeden Tag, mich zu erinnern, dass Gott ist mit mir. Also, Pfingsten, wunderschön. Und wir wissen genau, über was wir predigen sollen. Ne? Stimmt. Ihr kennt mich doch jetzt. Ich habe immer interessante Predigten. Und ja, ich werde über Pfingsten sprechen. Ich möchte euch eine Frage stellen. Was bedeutet Pfingsten? Aber die Antwort wird wahrscheinlich nicht so sein, wie ihr denkt. Was bedeutet Pfingsten für dich? Was bedeutet es für uns als Gemeinde? Immer wenn wir über Pfingsten sprechen, was denken wir? Zum Beispiel, Pfingsten bedeutet, dass Gott mir den Heiligen Geist gegeben hat, so dass ich ihm dienen kann. Stimmt. Gott hat mir den Heiligen Geist gegeben, so dass ich ihm dienen kann. Oder dass ich in seiner Kraft leben kann. Und viele andere Antworten. Gott hat mir die geistlichen Gaben gegeben, so dass ich ihm in der Gemeinde dienen kann. Oder der Herr hat mir die Taufe des Heiligen Geistes gegeben, so dass ich in neuen Sprachen sprechen kann. Auch eine sehr wichtige Antwort. Ja, das hat Gott uns gegeben. Das sind alle gute Antworten über Pfingsten, die wir verstehen können. Aber da ist noch mehr, liebe Gemeinde. Da ist noch viel mehr, das der Herr uns heute sagen will. Und wenn du das begreifst, was Herr dir sagen will, was der Herr diese Gemeinde sagen, unsere Gemeinde hier sagen will, dann wird das uns in eine ganz neue Dimension reinbringen. Ich spreche jetzt noch nicht darüber, ne? Wir werden überrascht werden, wo der Herr uns hinführt. Aber der Herr hat noch viel mehr für uns zu sagen über die Bedeutung von Pfingsten. Lass uns mal die Bibel anschauen, was Jesus über den kommenden Pfingsten gesagt hatte. Apostelgeschichte 1 von Vers 3 bis von Vers 4 bis 5. Leider habe ich den PowerPoint nicht mit mir, aber ich denke, ihr habt einen Weg, wie ihr das da oben hinwerfen könnt. Apostelgeschichte 1 von Vers 4. Einmal, es war bei einem gemeinsamen Mahlzeit, wies Jesus sie an Jerusalem. Jesus wies sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Der Vater hat ihnen ein Versprechen gegeben. Und er hat sie erinnert daran. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagt er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Pfingsten, Taufe des Heiligen Geistes. Und das schon in wenigen Tagen. Und diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihn eine Frage stellten. Wenn du das gehört hättest, was Jesus dir gesagt hatte, sie waren am Essen, er hat über den Heiligen Geist gesprochen, der auf ihn kommen wird, er hat über die Taufe des Heiligen Geistes gesprochen, und du hast dann eine Möglichkeit, wieder eine Frage zu stellen, über was würdest du eine Antwort haben wollen? Das, oh ja, die Taufe des Heiligen Geistes. Aber hör mal zu, was in ihren Gedanken war, was ihr Fokus war. Die Frage, die sie Jesus gestellt haben, war: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst? Ich sag, Leute, Jesus hat gerade etwas unglaublich Besonderes euch gesagt und das registriert überhaupt gar nicht in euch, sondern was ist euer Fokus? Ihr wollt wissen, wenn die Ewigkeit kommt. Interessant, was der Fokus der Menschen ist. Die Frage der Jünger war sehr klar. Jesus, wirst du jetzt dein Reich wiederherstellen? Jesus, wann kommt die Ewigkeit? Und das ist auch die Frage, mit denen so viele Christen sich beschäftigen. Jesus, wann kommst du wieder? Jesus, wann kommst du wieder? Können kaum warten, bis Jesus wiederkommt. Die Jünger konnten auch kaum warten, bis Jesus wieder sein Reich herstellte. Aber Jesus wollte ihnen etwas sagen und das haben sie nicht mitgekriegt. Das ist vorbeigegangen. Er hat über die Kraft des Heiligen Geistes gesprochen und sie haben das überhaupt gar nicht verstanden, was er eigentlich damit meinte. Ihr Fokus war auf Himmel, Ewigkeit. Und so viele Christen begreifen nicht das Herz Gottes überhaupt gar nicht. Ihr Fokus ist: Herr, wann kommt Ewigkeit? Wann kommst du wieder? Nichts falsch damit. Es ist sehr gut, über Ewigkeit zu denken, zu beten und zu hoffen. Ja, wir sollen uns alle an der Hoffnung seiner Wiederkunft festhalten. Das ist wichtig für uns. Aber was sagte Jesus, was unsere Priorität hier ist, solange wir auf dieser Erde sind? Was ist unsere Priorität? Nicht Ewigkeit, sondern unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat. Darum hat er gesagt: Hier ist die Kraft, die ihr braucht. Das zu tun, was ihr tun müsst, was ihr tun sollt. Menschen über mich zu erzählen, das Evangelium zu verbreiten, sodass die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie mit dem himmlischen Vater vereint werden können. Das ist das Herz des himmlischen Vaters. Das ist das Herz Jesus. Wir sprechen hier über Prioritäten, über Fokus. was wir oft vergessen. Apostelgeschichte 1, von Vers 7. Jesus sagte zu ihnen: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat. Er hat gesagt, ich werde euch nicht sagen, wenn ich wiederkomme. Ich weiß es auch nicht. Mein Vater weiß es. Es ist nicht für euch zu wissen, wenn Jesus wiederkommt, hat er gesagt. Aber, und jetzt kommt ihr wieder zurück zu was wichtig ist. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Für was? Für im Himmel? Für Ewigkeit? Nein, was hat er gesagt? Und das wird euch dazu befähigen, was? Meine Zeugen zu sein. Meine Zeugen zu sein. Er hat gesagt, beschäftigt euch nicht über, wann ich wiederkomme, sondern beschäftigt euch mit dieses, die Kraft des Heiligen Geistes, das ich euch gebe. Für was? Nicht, dass ihr es an euch selbst verschwendet, sondern es ist nicht für euch selbst. Es ist, so dass ihr Zeugen sein könnt. Zeugen in Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall in der Welt. Selbst in Australien, hat er gesagt. Ja, das ist die andere Seite der Welt. Wir sagen immer down under, die unteren Seite der Welt. Aber da ist Paradies. Wisst ihr, wo Paradies ist? Bei uns in Australien. Okay, das war der erste, letzte deutsche, australische Witz, den ihr heute hört. Leute, guck mir, kannst du das sagen, wenn du über den Heiligen Geist sprichst? Ja, kann alles sagen. Ja, wir sind locker. Aber ihr wisst, was der Herr sagen will hier. Jesus beantwortete ihre Frage über seine Wiederkunft nicht, sondern zeigte ihnen sehr klar, was ihr Fokus sein soll. Was ist dein Fokus? Denk mal nach, was ist dein Fokus, wenn du morgens aufstehst, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du die Hausarbeiten machst, wenn du zur Schule gehst, wenn du zur Uni gehst, wer weiß, was du tust. Was ist dein Fokus? Viele sagen, Überleben ist mein Fokus. Überleben. Oh, Leute, wenn wir nur begriffen werden, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, kümmert euch nicht, macht euch keine Sorgen über was ihr isst und was ihr trinkt und was ihr anzieht. Macht euch keine Sorgen über eure Finanzen. Ich weiß, was ihr braucht. Und was hat er gesagt? Suche erst was. Das Reich Gottes. Und das ist, was Jesus hier sagen will. Das ist, was es bedeutet, ein Zeuge für Jesus zu sein. Dein Fokus ist auf Reich Gottes. Das Reich Gottes bauen. Im Reich Gottes zu leben und aktiv und fleißig zu sein. Die Berufung Gottes zu folgen. Ne? Und selbst, das ist eine ganz andere Predigt, aber das kommt jetzt. Ich denke, das ist wichtig zu verstehen. Berufung, was Jesus uns berufen hat, das ist zusammen verbunden mit unserer Identität, wer wir sind. Das Problem ist, viele Christen haben ihre Identität noch nicht gefunden. Und darum können sie auch die Berufung Gottes nicht tun. Weißt du, das ist ein ganz anderer Bitte. Eines Tages, wenn ich mal die Freiheit habe, wieder zurückzukommen, da werde ich über Identität sprechen. Göttliche Identität. Wie können wir unsere Identität finden? Und Identität leitet zu Berufung. Und wenn wir das finden, dann finden wir die Ruhe, die Gott uns geben will. Dann finden wir unseren Zweck, warum wir hier auf dieser Erde sind. Es hat alles mit Identität zu tun, wer wir sind und warum Gott uns geschaffen hat, warum wir noch hier auf dieser Erde sind. Es wäre viel leichter, ne, nachdem du Jesus komm in mein Leben, Halleluja, auf einmal bist du im Himmel. Nein. Der Herr sagt, jetzt fängt's an, lieber Bruder und liebe Schwester. Und jetzt wirst du mein Zeugen werden. und ich werde dir helfen, wie das geht. Das Erste, was ich tun werde, ich werde mich dir offenbaren, wer ich bin. Ich werde dir offenbaren, was mein Herz ist. Und darum predige ich über die Mission Gottes, was es bedeutet. Die Mission Gottes ist, dass kein Einzelner in dieser Welt verloren geht, dass alle versöhnt werden mit dem himmlischen Vater, weil seine Liebe so groß ist, dass er seinen einzelnen Sohn geschickt hat, als wir noch Sünder waren. Wir waren nicht perfekt. Da hat er seinen Sohn geschickt, sodass er für uns gestorben ist. Für unsere Sünde sind wir vergeben durch Jesus Christus. Warum? Dass wir versöhnt mit unserem himmlischen Vater werden. Unsere Beziehung soll mit dem Vater sein, weil er hat uns zu Söhne und Töchter gemacht. Warum? Er hat uns eine Berufung gegeben, ein Zeuge für ihn zu sein. Darum existieren wir, darum sind wir da. Eine wunderschöne Offenbarung, wenn wir das begreifen können. Ihr Fokus soll nicht auf die Wiederherstellung des Reich Gottes und das ewige Leben sein, sondern auf ihre Berufung als Kinder Gottes hier auf dieser Welt. Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Für was? Sodass ihr meine Zeugen seid. Kraft Gottes ist nicht für uns selbst. Es ist, dass wir Zeugen werden. Zeugen über, wer Jesus ist. Zu einer Welt, die ihn noch nicht kennt. Gott könnte Engel schicken und die Botschaft, das Reich Gottes zu verkündigen. Aber hat er nicht gemacht, will er auch nicht machen, sondern er hat dich und mich. Darum bist du hier. Darum hat er dir den Heiligen Geist gegeben. In anderen Wörtern, sodass ihr meine Botschafter seid. Ja? Botschafter verkündigen, wer Gott ist, zu einer Welt, die ihn nicht kennt. Er wiederholt eigentlich seine Aufforderungen an die Jünger in Matthäus 28. Kennt ihr, was Jesus zu den Jüngern in Matthäus 28 gesagt hat? Wir sollten das alles auswendig kennen. Diese Bibelversen sind Schlüsselverse für uns und für unsere Gemeinde. Matthäus 28, Vers 18. Eine von den wichtigsten Bibelversen, die Jesus, wichtigsten Dinge, die Jesus den Jüngern gesagt hat, bevor er wieder im Himmel gegangen ist. Jesus sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Was sagt er? Der Feind ist besiegt. Macht euch keine Sorgen. Der Feind ist besiegt. Macht euch keine Sorgen über was ich euch befohle. Habt keine Angst, was ich will, dass ihr tut. Geht zu allen Völkern, sagt er, mach die Menschen zu meinem Jünger. Er sagt nicht, bekehre sie. Hört ihr zu, was hier Jesus sagt? Er sagt nicht, geh und bekehre Menschen und bevölker das Himmelreich. Sagt er überhaupt gar nicht. Er sagt sehr, sehr besonders, sagt er, mach Jünger. Mach Jünger. Hast du das schon mal gehört? Ja? Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was es eigentlich heißt? Was der Unterschied zwischen einem neugeborenen Christ ist und einem Jünger ist? Das Wichtige ist, dass wir einen Fokus haben. Was sagt Jesus hier? Er sagt, ja, seid Zeugnisse über mich und ich werde euch Kraft geben, aber bleibt nicht da, nur Menschen über mich zu sagen. Menschen werden sich bekehren, aber lass sie nicht da sitzen, sondern nimm die Zeit und mach sie zu Jünger. Jede Gemeinde sollte ein Jüngerschaftsprogramm haben, eine Struktur in der Gemeinde, wo die Jungen Christen zu älteren Christen werden. Und der Prozess ist Jüngerschaft. Was ist ein Jünger? Ein Jünger tut, was der Master, der Meister macht. Wer ist unser Meister? Jesus Christus. Also, was Jesus sagt, mach sie zu Jüngern. Die werden das tun, was ich euch gelehrt habe zu tun. Sie schauen mich an. Was habe ich getan? Sagt Jesus. Das sollt ihr auch tun. Das ist ein Jünger. Er das Herz des himmlischen Vaters erkennt und dieselben Werke tut. Oh, Leute. Ich bete, dass diese Wörter euer Herz berühren. Ich denke, wir müssen mal aufwachen, über was es überhaupt geht, hier auf dieser Erde. Warum du überhaupt hier bist. Möge der Herr unsere Augen aufmachen. Möge der Herr uns eine Offenbarung über unseren Zweck. Warum wir überhaupt hier sind. Wenn du das begreifst in deinem Leben, dann wird eine neue Freude in dir reinkommen. Da wird eine neue Kraft in dir wachsen. Da wirst du nicht mehr darüber kämpfen, wer bin ich? Kaufen alle die Bücher über, wer ich bin in Jesus Christus. Und die lesen das und nichts wird verändert. Die sitzen immer noch da und machen nichts und wollen gefüttert werden. Und das ist ein kleines Kind. Kleine Kinder wollen immer gefüttert werden. Aber Jesus sagt, ihr seid keine kleinen Kinder mehr. Ich will, dass ihr jünger wird. Jünger wachsen auf. Und die wollen nicht gefüttert werden, sondern sie werden andere füttern. Und darum sind wir hier. Und das ist, was der Herr will. Jesus. Ne? Also, er wiederholt diesen Befehl. Geh und macht Jünger, tauf sie im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie was. Hier ist auch ein wichtiges Wort, das wir manchmal vergessen. Lehrt sie, gehorsam zu sein. Alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das Wort gehorsam wollen wir nicht hören. Aber es ist mal Zeit, dass wir mal anfangen und eine Frage stellen, Herr, wie kann ich gehorsam werden? Viele Christen wachsen nicht, weil sie nicht gehorsam sind. Die hören das Wort. Es kommt rein und sie warten für diese sogenannte Explosion. Versteht ihr, was ich sage? Ich muss erstmal so eine Offenbarung haben. Und dann muss irgendwie sowas Licht gehen, angeht. Sodass ich erkenne, was Gott hier sagt. Und wenn das nicht passiert, dann spricht Gott zu mir nicht. Weißt du, du kannst die Stimme Gottes jeden Tag hören. Du öffnest deine Bibel und du liest ein paar Wörter. Und Gott kann zu dir durch diesen paar Wörter sprechen. Wenn du die richtigen Fragen stellst. Und darum lehre ich unsere Leute, wie sie die Stimme Gottes hören können. Es hat zu tun mit den Fragen, die wir stellen. Herr, was sagst du in diesem Bibelvers? Was ist die Wahrheit, die du mir zeigen wirst? Wunderschön. Da tun viele Christen stoppen. Gut, haben sie aufgeschrieben, was die Wahrheit ist. Aber was ist Gehorsam? Gehorsam bedeutet, dass wir das persönlich machen. Nicht nur, was ist die Wahrheit, sondern, Herr, was sagst du zu mir persönlich hier, durch was ich gerade gelesen habe? Und da fängt man an, darüber zu denken. Wie spricht das mich persönlich an? Wenn die Bibel sagt, ich bin eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, alles ist neu. Wunderschöne Wahrheit, aber jetzt mach das persönlich. Und denk mal, was Gott zu dir sagt. Du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Warum ist dein Fokus auf die Vergangenheit dann? Die Vergangenheit quält dich jeden Tag. Deine Sünden, alle, was du falsch gemacht hast, deine Fehler, deine Versagung und du denkst immer darüber. Kein Wunder, du bist nicht frei. Das ist, was es bedeutet für dich. Und der Herr kann dir das geben. Und dann gehst du weiter. Oh, vielen Dank. Was soll ich jetzt tun? Gehorsam. Was soll ich tun? Oh, was soll ich jetzt tun? Na, offensichtlich, ich muss aufhören, über die Vergangenheit zu denken. Erste, ne? Das mache ich jetzt. Jetzt kann ich das tun. Ich entscheide mich nicht mehr, die Vergangenheit als Treibkraft für die Zukunft gebrauchen. Ich bin neu. Und so, ich werde mich erinnern an Gottes Verheißung für mich über die Zukunft. So gehen wir mit dem Wort Gottes um. Und du kannst jeden Morgen, jeden Abend, brauchst nur ein paar Verse zu lesen. Und du tust, was Jesus gesagt hat. Lehre ihnen, gehorsam zu werden. Ich habe euch gerade gelehrt, wie ihr gehorsam sein könnt. Ja, abhängig von euch, ob der es annimmt oder nicht. Und so wachsen wir in Jüngerschaft, wenn wir die Worte Gottes, Befehle Gottes annehmen. Und das ist, was Jesus gesagt hat, zu tun. Und jede Gemeinde braucht eine Struktur, ein System, in dem wir Leute lehren, wie sie wachsen können, wie sie zu Jünger werden. Hat nicht nur mit Information weiterzugeben. Wir denken, solange wir Information über Jesus weitergeben, wirkt das in den Herzen der Menschen. Ich sage überhaupt gar nicht. Information hilft uns nicht. Jesus sagt selbst darüber, ihr kennt die Schrift, hat er gesagt, spricht zu den Pharisäern. Ihr kennt die Schrift auswendig, aber es baut nichts in euch. Es verändert euch nicht. Warum? Ihr seht mich nicht in der Schrift. Ihr seht mich nicht. Und darum ist mein Ziel, wenn ich Pastoren lehre, wenn ich Leiterschaft lehre, ich bin überall in der Welt, habe Pastoren gelehrt, habe Pastoren von 100 in meinen Klassen gehabt, von 50, von 10, ich bin von einer Gemeinde bis zur anderen. Leiterschaft. Und was habe ich gelehrt? Ich habe ihnen gelehrt, wie sie Jesus in dem Wort Gottes sehen können. Information verändert uns nicht. Du kannst hier sitzen und Informationen sammeln über was ich euch jetzt sage. Ah, schön. Wir wollen Transformation, nicht Information. Und darum, wenn wir da sitzen, sage, Herr, verändere mein Herz. Oh, ich will nicht nur Wörter hören. Ich will, was es für mich bedeutet, hören. Herr, öffne mein Herz, so dass ich sehen kann, was du zu mir sagst. Wo soll ich hin? Was ist mein Ziel? Wo soll ich am nächsten weiter wachsen? Und was passiert? Der Heilige Geist kommt auf dich und er transformiert dich, er verändert dich im Inneren. Und das ist, was wir wollen. Eine Schule für Jünger, wo wir ihnen lehren, wie sie verändert werden können durch das Wort Gottes, durch was sie lernen. Und das ist etwas sehr Wichtiges, über das wir beten. Und so wächst auch die Gemeinde. Und da kommt auch die nächste Generation von Leiterschaft. Viele Pastoren, mit denen ich spreche, die schütteln den Kopf und sagen, ich weiß nicht, wo die nächsten Leiter herkommen. Wir haben einen Mangel von Leiter, haben sie gesagt. Ich habe gesagt, was machst du? Wo die nächsten Leiter kommen? Oh, wir beten, dass der Herr sie reinbringt. Cool, wunderschön. Nein, hör auf zu beten. Schau, was Gott dir gegeben hat, die Ressourcen, die in der Gemeinde sind. Ja, junge Männer, junge Frauen, ein Herz haben für Jesus. Fang mit denen an und lehre ihnen, was es bedeutet, Jünger zu sein. Das ist die nächste Generation von Leiterschaft. Ich habe mal mit dem Pastor darüber gesprochen, über dieses Prinzip. Ich habe gesagt, finde eine, zwei, drei junge Leute in deiner Gemeinde und nimm Zeit mit ihnen. Investier dich in ihr Leben geistlich. Hat mich angeguckt und hat gefragt, wie viel Zeit braucht das? Wie lange muss das gehen, hat er gesagt. Ich habe gesagt, wer weiß. Du kannst wahrscheinlich 3-4 Stunden pro Woche investieren in Leiterschaft. Er hat gesagt, das ist zu viel. Ich habe zu viel zu tun. Ich kann das nicht. Ist es zurückgegangen und beten. Möge der Herr unsere Augen aufmachen, was Jesus eigentlich gesagt hat. Was er meinte damit. Geh, mach Jünger. Und jetzt, wir müssen sehr schnell, es passiert mir immer, ich bleibe stehen und dann habe ich nur ein Drittel von der Predigt durchgearbeitet. Aber jetzt sehr schnell, okay? Ich gehe sehr schnell. Ne, halte fest. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Schließlich kam Pfingsten. Yippie, jetzt sind wir da. Jetzt kam Pfingsten. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen, ein wie von einem gewaltigen Sturm. Hast du das schon mal gehört? Da war mal ein Audio, ne, von den die Inuiten. Hast du das auch gehört? Jemand hat das aufgenommen. Da war eine Erweckung bei den Inuiten da oben in Kanada. Und genau das war passiert. Sie waren im Gebet und jemand hatte noch die Mikrofone an. Und da hat genau das passiert. Man hörte das. Die waren alle am Beten und auf einmal kam dieses Brausen, wie ein Wind kam durch. Und da war ein gewaltiger Sturz im ganzen Haus, in dem sie sich befanden. Und die war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederlassen. Das ist auch eine andere schöne Predigt, die man eines Tages macht. Was bedeutet das? Was bedeutet Feuer? Feuer. Wow. Viele beten. Ich war in einer Gemeinde und die haben dieses Lied gehabt über das Feuer des Heiligen Geistes. Herr, verbrenn mich mit deinem Feuer. Ich liebe das Feuer des Heiligen Geistes. Ich sitze da und schüttel meinen Kopf und sage, ich habe keine Idee, über was sie jetzt betet. Wir beten, Herr, lass das Feuer des Heiligen Geistes auf mir kommen und verbrenn mich. Wenn der Heilige Geist das tut, das Erste, was er tut, ist, er weckt die Sünden auf, die da sitzen. Weil der Heilige Geist verbrennt die Sünden. Er verbrennt das Alte in uns, das gegen Gott steht, das uns von Gott trennen kann. Er offenbart das. Und dann bekehren wir uns. Ja, wir bekehren uns. Und der Heilige Geist kommt in uns rein. Das ist, was es bedeutet. Das brennende Feuer des Heiligen Geistes. Und wie macht er das? Er leitet uns in Herausforderungen des Lebens. In schwierigen Zeiten. Warum? Weil wenn wir da reinkommen, auf einmal kommt, was innen versteckt ist, raus. Das kommt raus. Durch was wir durchgehen. Und er sagt, siehst du, ich wusste das, hat der Herr gesagt, aber du wusstest das nicht, ne? Jetzt weißt du. Jetzt weißt du, was in dir steckt, was ich schon lange gesehen habe. Und jetzt werde ich das verbrennen. Und darum bete nicht so schnell, Herr, komm mit deinem Feuer des Heiligen Geistes auf mir. Weil wenn du die Konsequenzen nicht erkennst, wenn du die Konsequenzen erkennst und sagst, ja, das will ich. Ich will, dass du mein Herz aufwachst. Ich will, wenn da etwas zwischen uns steht, Herr, dass du mir offenbarst, was da ist. Oder wenn da Dinge sind, die mich von Menschen entfernen. Wie ich mit Menschen umgehe. Ja, das wird der Heilige Geist auch offenbaren und zerbrennen. Verbrennen. Okay, das ist, was es bedeutet hier. Alright, also. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. An diesem Punkt hören wir oft auf und glauben, dass wir alles über Pfingsten verstanden haben. Aber da ist noch viel mehr. Da ist noch viel mehr, dass wir verstehen müssen, was in den Leben der Jünger durch Pfingsten passierte. Apostelgeschichte 4 von Vers 32. Jetzt kommen wir zu etwas richtig Besonderes und Wichtiges, das wir manchmal nicht sehen. Die ganze Schar, deren die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Was passierte nach der Taufe des Heiligen Geistes? Hier. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachte irgendwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Ich sage jetzt nicht, wir sollen alles verkaufen. Nein, das war eine Kontextsituation. Da waren so viele, die reinkamen, ne, von anderen Ländern. Sie waren obdachlos. Sie hatten keine Kleider, kein Essen, gar nichts. Die hatten sich alle bekehrt. Tausende hatten sich bekehrt. Und was macht die neue Gemeinde mit diesen Tausenden? Tschüss, geht wieder nach Hause? Nein. Einziger Weg. Okay, lass uns alles verkaufen, was wir haben. Lass uns sammeln und lass uns Sorgen machen und für diese, die da sind. Jetzt. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der Herr ist. Dass er der auferstandene Herr ist. Was war's? Vollmächtig und kraftvoll. Weil der Heilige Geist kam auf ihnen. Und jetzt ist das wichtig. Jetzt hör mal, was der Herr sagt hier. Und die ganze Gemeinde erlebte was? Gottes Gnade im reichen Maß. Nicht nur ein bisschen Gottes Gnade. Gottes Gnade in reichem Maß. Lass uns nochmal lesen, aber dieses Mal im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 1 von Vers 7. Was haben wir gerade gesagt? Aber wenn der Heilige Geist auf euch bekommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und die Kraft Gottes. Aber wir gehen weiter. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Aber wir bleiben nicht stehen, sondern, Kapitel 4, Vers 33, vollmächtig und kraftvoll bezeugen wir jetzt das Evangelium, weil wir Kraft gekriegt haben, die uns ausrüstet, Zeugen zu sein. Es gibt uns Vollmacht und Kraft, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und jetzt das wunderschöne Geschenk. Was Geschenk, die der Herr uns gibt. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade im reichen Maß. Gott hat uns nicht nur die Kraft des Heiligen Geistes am Pfingsten gegeben, sondern er hat uns das Geschenk seiner Gnade gegeben. Hast du das schon mal gehört? Das gehört zusammen. Sie haben, was haben sie erlebt? Kraft und Gnade hat der Herr ihnen gegeben. Kraft und Gnade, seine Zeugen zu sein. Was bedeutet Pfingsten für uns? Bedeutet, dass der Herr uns seine Kraft gegeben hat, Zeugen für ihn zu sein. Es bedeutet, dass er uns seine Gnade gegeben hat, Zeugen zu sein. Diese Gnade, was ist diese Gnade, über die ich spreche? Die Gnade spricht über seine Gegenwart. Das ist die Gnade Gottes. Wenn die Gnade Gottes in dein Leben kommt, spürst du Gottes Gegenwart. Gott ist persönlich mit dir. Was hat Jesus zu den Jüngern gesagt? Alle Macht ist mir gegeben, Himmel und Erde. Und er hat gesagt, geh und macht Jünger. Und dann ganz am Ende hat er gesagt, und ich werde mit euch sein. Ihr werdet nicht alleine sein, diese Arbeit zu tun. Weißt du was? Es ist die Gnade, die Gott uns gibt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, die bestätigt Gottes Gegenwart. Gott ist mit uns, wenn wir seine Aufträge erfüllen. Viele Christen haben Angst, mit jemandem zu sprechen über Jesus. Die sagen, ich kann's nicht, ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wie ich das tun kann. Und der Herr sagt, ich gebe dir Kraft. Du brauchst nur beten. Heiliger Geist, komm. Komm, fühl mich mit deiner Kraft. Und dann kommt das Nächste. Dann kommt die Gnade. Dann betest du für die Gnade Gottes. Herr, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, mit meinem Nachbar über Jesus zu sprechen. Ein Zeugnis zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das tun kann. Herr, ich brauche deine Gnade. Und dann kommt der Herr mit seiner Gnade. Und du merkst, es ist nicht so schwer. Da gibt er dir Mut. Da gibt er dir Weisheit. Da gibt er dir Glaube. Du sagst, wo kommt das alles her? Auf einmal kommen Ideen, kommen Wörter. Das ist die Gnade, die Gott ihnen gegeben hat. Und das ist nicht nur Gnade, sondern es sagt, es ist große Gnade. Und was hat er gesagt? Ich gebe euch meine Gegenwart. Ich bin mit euch Tag, bis zum Ende der Welt durch die Gnade Gottes. Halleluja. Lass uns zum Schluss kommen. Wie ich gesagt habe, du sagst, ich kann das nicht tun. Ich weiß nicht, wie ich mit Menschen über Jesus spreche. Ich habe den Mut nicht. Sagen die Bibelverse zu uns. Ich habe gerade angefangen, darüber zu sprechen. Diese Gnade spricht über die Möglichkeiten, die Gott uns geben wird, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Die Gnade. Du triffst jemanden durch die Gnade Gottes. Du hast die Möglichkeit, mit jemand über ein Zeugnis zu sprechen, über was Gott in dein Leben getan hat, durch die Gnade Gottes. Und wenn du deinen Mund aufmachst und anfängst zu sprechen, dann sprichst du durch die Kraft Gottes. Die Kraft, die er dir gibt. Verstehst du, wie das alles zusammenhängt? Ja? Also, haben wir keine Aussagen, keine Excuse. Ne? Ausrede. Haben keine Ausrede jetzt mehr. Zusammen zu Hause zu sitzen und sagen, oh, ich schaff's nicht, ich habe Angst. Mit zitternden Knie. Was hat der Herr dir gegeben? Wir haben überhaupt noch gar nicht mal angefangen, über unseren Zweck, die Berufung zu sprechen. Ja. Du kannst ein Zeugnis für Jesus, für die Menschen sein. Du kannst mit ihnen über Jesus sprechen. Du kannst für sie beten. Und die Gegenwart Gottes wird auf ihnen kommen, durch was du sagst. Und wird ihr Herz berühren. Hab keine Angst. Mach nicht aus, was du sprichst. Der Herr wird deine Wörter gebrauchen. Er wird sie füllen mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft. Und er wird die in das Leben der Menschen pflanzen. Und sie werden die Menschen berühren. So oft denke ich, Mensch, das war absolut Schrott, was ich gesagt habe. Ach, wo kam das her? Nächsten paar Tage höre ich Nachrichten, wie diese Worte diese Menschen, diese Frau oder diesen Mann transformiert hat. Ich habe gepredigt und ich denke, das war das schrecklichste Predigt, die ich je gegeben habe. Und dann bekehrt sich jemand. Weißt du warum? Es hat nicht mit unserer Fähigkeit zu tun, ob Menschen berührt sind, ob Menschen sich bekehren, ob Menschen sich verändern, überhaupt gar nicht. Ob Menschen das Wort Gottes annehmen, hat mit uns gar nichts zu tun. Es hat mit der Kraft Gottes zu tun. Es hat mit der Gnade Gottes zu tun. Und wenn du das begreifst, dann bist du freigesetzt. Ja, ich kann jetzt Jesus gehorchen. Ich kann das tun, was Jesus gesagt hat, wir sollen tun. Geh und sei ein Zeugnis über mich. Eines Tages, wenn ich mal wiederkomme, werde ich mal sprechen, was es bedeutet, ein Zeugnis zu sein. Erster Petrus spricht darüber. Am Ende, was es sagt, ein Zeugnis zu sein, ist Jesus Christus in unserem Leben zu verherrlichen. Das ist, was es bedeutet, ein Zeugnis zu sein. Dass wenn Menschen dich anschauen, was sehen sie? Die sehen Jesus. Und darum schickt der Herr uns durch Schwierigkeiten. Weil er hat uns gelehrt, dass auch in schwierigen Situationen können wir Freude zeigen. Können wir eine Freude, in wer wir in Christus sind und wer Jesus ist. Du sitzt in der Pfütze und du jubelst über den Herrn. Und die gucken dich an, was ist denn da los? Ja, das ist, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Er ist begeistert über, was Jesus in seinem Leben tut, auch wenn er nichts hat. Und das ist, was es bedeutet, Jesus zu verherrlichen. Wir haben so viele Möglichkeiten, Jesus zu verherrlichen, jeden Tag. Wie du sprichst, wenn du Menschen ansprichst, manchmal die Wörter, die wir sagen, oh, das kommt nicht von Jesus, was ich gerade gesagt habe. Und das verherrlicht Jesus nicht. Wie wir mit unserer Familie umgehen und so weiter. Wir können so viele Dinge anschauen, wo wir Jesus verherrlichen können. Und das ist, was der Herr zu uns sagt heute. Du kannst mein Zeuge sein. Fang an, mich in dein Leben zu verherrlichen und die Menschen werden das sehen. Du brauchst nicht viel sagen. Lebe Jesus. Das ist, was es bedeutet, ein Zeuge zu sein. Ich kann mit Menschen nicht sprechen, brauchst nicht. Lebe Jesus. Lass die Liebe Jesus scheinen in dir. Und das verherrlicht Jesus. Und das ist, was es bedeutet, ein Zeuge zu sein. Das ist, was Pfingsten bedeutet.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.